Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Aktuell ist es bei mir wieder stressiger als sonst und deswegen bin ich so froh, dass wir wieder mit Koru zusammenarbeiten. Denn gestern Abend haben mich mal wieder die Tortellini von Koru gerettet. Mit ihren fantastischen Sugo. Einfach himmlisch.
Oh, ich bin ein riesiger Koru-Fan. Wie du weißt, es ist einfach super praktisch. Weißt du, was mir während meiner Schwangerschaft so geholfen hat? Die Snackabteilung von Koru. Ich habe da so viele leckere Snacks und Riegel entdeckt, dass ich auch jetzt immer nur einen dabei habe für den kleinen Hunger zwischendurch.
Ja, und die Möglichkeit, dass es viele ihrer Produkte in Großpackungen zu kaufen gibt, ist super praktisch, wenn man nicht ständig alles nachkaufen muss.
Stimmt, das ist ein sehr großer Vorteil. Außerdem finde ich es klasse, dass man durch die größeren Mengen weniger Verpackungsmaterial verschwendet. Das tut nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt gut.
Und ist dir mal aufgefallen, wie vielfältig das Sortiment ist? Ob Pasta, Snacks, Nüsse oder Trockenfrüchte, alles gibt es in großzügigen Mengen. Das macht es viel einfacher, immer gut versorgt zu sein und für jede Gelegenheit das Richtige parat zu haben.
Genau, durch die Großpackungen hat man auch immer genug Vorrat für spontane Besuche.
Ja.
Oder eben, wenn man mal keine Lust hat, einkaufen zu gehen. Wenn ihr Koru jetzt auch mal testen möchtet, haben wir ein Goodie für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Gutscheincode COUCHGEFLUESTER 5% bei eurem Einkauf sparen.
Also schaut mal bei Koru vorbei und überzeugt euch selbst. Wir sind uns sicher, dass ihr Koru genauso lieben werdet wie wir. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Couchgeflüster. Ich bin Leonie Rachel und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Die renommierte Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Stefanie, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Für alle, die Stefanie Stahl vielleicht noch nicht kennen, Stefanie Stahl ist Psychotherapeutin, Autorin mehrerer Bestseller Wie das Kind in dir muss Heimat finden. Sie ist Expertin für Selbstwertgefühl und zwischenmenschliche Beziehungen. Sie wird uns heute einige Fragen zu ihrem Arbeitsbuch Wer wir sind beantworten, aber auch einige Fragen von unseren Zuhörerinnen. Denn ihr konntet uns auf couchgeflüster.vienna auf Instagram eure Fragen zuschicken. Also Stefanie, dein neues Arbeitsbuch Wer wir sind ist kürzlich erschienen. Kannst du uns kurz erklären, worum es in dem Buch geht und was den Leser, die Leserin erwartet und warum es so wichtig ist, zu wissen, wer man selber ist?
Ja, sehr gerne. Also es geht in dem Buch darum, ich habe ja ein Hauptbuch geschrieben, Sachbuch und jetzt ein Arbeitsbuch, damit man direkt so loslegen kann mit seinen eigenen Übungen. Es geht dabei um den Bauplan unserer Psyche. Weil wir weltweit im Grunde genommen psychisch gleich konfiguriert sind. Was ja auch absolut Sinn macht, wenn wir uns vorstellen, dass wir alle Kinder der Evolution sind, dass wir nicht nur körperlich denselben Aufbau haben weltweit, sondern auch psychisch. Denn die Evolution will ja, dass wir überleben und unsere Gene verbreiten. Und dafür hat sie uns 4 psychische Grundbedürfnisse auf den Weg gegeben, um die sich im Grunde genommen unser psychisches Geschehen von morgens bis abends dreht. Und das ist zum einen unser Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Jeder Mensch auf der Welt möchte irgendwo dazugehören. Und dafür brauchen wir auch Anerkennung. Ja. Deswegen sind wir alle im Grunde genommen so heiß auf Anerkennung, weil wenn uns keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an uns. Und das nächste Grundbedürfnis ist das nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen nicht nur die Bindung, sondern wir wollen auch unser eigenes Ding machen und Einfluss nehmen können. Ja, also Kontrolle ist ganz wichtig. Kontrolle heißt letztlich, dass wir etwas bewirken können. Dass, wenn wir irgendwas tun oder sagen, die Dinge dann auch so geschehen, wie wir sie erwarten. Das ist Autonomie und Kontrolle. Dazu gehört eben auch, dass wir uns Ziele setzen und genau, uns verselbstständigen wollen sozusagen. Also bei der Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam, wie kommen wir miteinander klar, wo müssen wir vielleicht einen Kompromiss schließen, wo muss ich mich gegebenenfalls anpassen. Und bei der Autonomie geht es immer um die Frage, wo bin ich anders als du, wo unterscheiden wir uns. Da geht es nicht um die Anpassung, sondern eher um die Abgrenzung, um die Durchsetzungsfähigkeit. Ja, und unser drittes Grundbedürfnis ist das nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Kein Mensch weltweit wird gerne beschämt, kritisiert, abgewertet. Also wir wollen ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben und unseren Selbstwert stabil halten. Und unser letztes Grundbedürfnis ist, dass wir gerne unguten, belastenden Gefühlen wie Angst, wie Scham, wie Trauer aus dem Weg gehen wollen und uns lieber gut fühlen. Und diese vier Grundbedürfnisse interagieren miteinander und sind sozusagen die Basis unseres psychischen Erlebens. Und es ist ungeheuer lohnenswert, das zu verstehen, weil wenn ich das verstehe, verstehe ich mich viel besser, ich verstehe andere viel besser. Und ganz wichtig, weil ich dann ja den Plan in der Tasche habe, fällt es mir mit diesen Werkzeugen auch leichter, meine persönlichen Probleme anzugehen und zu lösen.
Ja, du hast jetzt die vier sozusagen Grundbedürfnisse beschrieben. Wir kommen zu den einzelnen ein bisschen heute bei unseren Fragen auch vorbei. Ein großes Thema deiner Arbeit ist ja auch die zwischenmenschliche Beziehung. Du hast es auch gesagt, Bindung ist dem Menschen ja unfassbar wichtig. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen von modernen Beziehungen?
Ich weiß gar nicht, ob die Herausforderungen grundsätzlich so viel größer sind. Sie sind vielleicht ein bisschen anders, weil wir durch die vermehrte Freiheit, die wir haben, in allem, also unser gesellschaftliches Korsett ist ja viel loser geworden, ja. Also jeder kann heute im Grunde genommen leben, wie er will. Man muss auch nicht mehr heiraten. Man kann Single leben. Man kann seine Sexualität ausleben, wie auch immer sie ist. Man muss auch nicht unbedingt Kinder kriegen und. Und durch diese hohe Wahlfreiheit ist ja auch die Verantwortung viel größer. Also ich, je mehr Freiheit ich habe, desto mehr Verantwortung habe ich auch. Und das fällt dem einen leichter und dem anderen schwerer, also diese Verantwortung zu übernehmen und mit dieser Verantwortung richtige Entscheidungen zu treffen, sich richtig zu verhalten. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, nämlich der Selbstreflexion. Also je reflektierter ich bin, desto leichter fällt es mir, ich sag mal, gute Entscheidungen zu treffen. Desto leichter fällt es mir, meine Gefühle zu fühlen und auch angemessen zu regulieren. Desto leichter fällt es mir, mit anderen Menschen auszukommen, gesunde Beziehungen zu führen und so weiter und so fort.
Eine der häufigsten Fragen aus unserer Community, also unsere Community hatte ja die Möglichkeit, uns die Fragen zuzuschicken, war eben auch, wie schaffe ich es eigentlich, aus diesen ungesunden Beziehungsmustern, Datingmustern auszubrechen? Also im Sinne von, weil eben die Freiheit ist da, aber man selber, man kann ja nur sich ändern und niemand anderen. Und was wären so deine Tipps oder Anleitungen, wo du sagen könntest, mit was sollte man sich da auseinandersetzen, um da mal auszubrechen?
Ja, es geht im Grunde immer um die Selbstreflexion und es geht ganz viel um das eigene Selbstwertgefühl. Wenn ich in ungesunden Datingmustern verhaftet bin oder ein blödes Beuteschema habe, dann hat das immer etwas mit meinem Selbstwert zu tun. Das heißt, da müsste ich mal genauer hingucken. Was glaube ich im Innersten, was bin ich wert? Ja. Und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Das sind die beiden entscheidenden Fragen. Und die Antwort auf diese Fragen prägen sich eigentlich immer in der Kindheit ein. Weil bei Mama und Papa lernen wir, was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, nicht besonders gut verknüpft ist oder gar nicht. Das verknüpft sich erst, die ganzen synaptischen Verbindungen und so weiter, die entwickeln sich erst im Laufe des Heranwachsens und zwar besonders rasant in den ersten Lebensjahren und es verknüpft sich halt entsprechend, wie unsere Erfahrungen mit unserer Umwelt sind und das sind ja in der Regel die Eltern oder eben die ersten Bezugspersonen. Und wenn jetzt ein Kind die Erfahrung macht, dass die Eltern sehr liebevoll sind, dass sie kommen, wenn es schreit, dass es gut versorgt wird. Also wenn es sich so liebevoll angenommen fühlt, dann prägt sich halt ganz, ganz tief ein, ich bin wertvoll, beziehungsweise ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und da draußen gibt es Menschen, denen ich vertrauen kann. Also dann entsteht so ein Urvertrauen.
Ja.
Und auf diesem Urvertrauen gedeiht später auch oft ein ganz gutes Selbstwertgefühl, ein angemessenes Selbstbild und so weiter und so fort. Es läuft nur nicht immer so gut. Eltern sind auch öfter überfordert oder einfach unwissend oder selbst sehr geprägt von ihren Kindheitserfahrungen, die sie dann vielleicht unreflektiert an ihre Kinder weitergeben. Und deswegen gibt es da draußen viele Menschen, die im tiefsten Inneren das Gefühl haben, ich genüge nicht, ich bin nicht okay.
Ja.
Und wenn ich will, dass man mich liebt, dann muss ich mich irgendwie anstrengen. So, und mit dieser Prägung habe ich eine gewisse Brille auf der Nase. Und dann kann es eben zum Beispiel passieren, dass ich unbewusst mich zum Beispiel als Frau gerne an Männer binde, die sehr autonom sind, denen ich ein bisschen hinterherlaufen muss, die sich nicht richtig auf mich einlassen. Und die finde ich ganz toll. Und die, die eigentlich verfügbar wären, ich sag mal, die netten Jungs, die finde ich langweilig. Das ist ja, was zum Beispiel viele Frauen sagen, ne? Die netten Jungs habe ich mal langweilig gefunden, ich stehe auf die Bösen, so.
Und, ja, aber das kann man ändern, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dieses Beziehungsmuster kann man ja verändern, also
richtig,
es dauert.
Aber viele sagen, was soll ich denn tun, wenn ich mich in die anderen nicht verlieb? Ne? Aber das hängt eben auch mit diesem tieferen Beuteschema zusammen, weil dahinter verschiedene Mechanismen stehen. Zum einen kann es eben sein, dass diese Frau sich an ihrer Kindheit abarbeitet. Also sprich, ihr Vater war auch schon nicht besonders emotional verfügbar. Und eigentlich möchte sie einfach nur ein Happy End herbeiführen. Als Kind konnte sie ihren Vater irgendwie nicht überzeugen. Der blieb, wie er war, auch wenn sie noch so lieb und artig war. Und jetzt möchte sie aber diesen Mann von sich überzeugen. Also im Grunde genommen, wenn man mal genau hinschaut, ist es eigentlich nur ein Kampf um das eigene Selbstwertgefühl.
Das Ding ist, ich glaube, man sucht dann immer tendenziell beim Verlieben eben diese vermeintlichen Schmetterlinge, die ja eigentlich meistens dann erst ausgelöst werden, auch sehr stark, wenn man etwas nicht haben kann. Also zumindest war es in meiner Erfahrung so, dass sich diese Männer, die halt emotional nicht so verfügbar waren, da das Verliebtheitsgefühl stärker am Anfang war, weil ich es nicht haben konnte, als wie sich das zum Beispiel bei meiner jetzigen Beziehung entwickelt hat. Da hat sich das wir haben uns sehr, sehr lange erst gedatet, dass dieses Verliebtheitsgefühl überhaupt erst so entstanden ist, wie ich es von früher kannte. Und ich sage halt mal, es war dieses nicht verliebt auf den ersten Blick, sondern es hat sich halt mit der Zeit entwickelt, weil ich das wertschätzen konnte, welches Gefühl mir dieser Mensch gibt und dass ich ihn kennengelernt habe und nicht der Idealisierung hinterhergelaufen bin.
Genau, und dass man besonders da verliebt ist, wo man hinterherläuft, hängt damit zusammen, dass wir da keine Kontrolle haben. Also unser zweites Grundbedürfnis ist da stark tangiert, Kontrollverlust. Und bei Kontrollverlust schüttet das Gehirn Dopamin aus, weil Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, sondern auch das Hormon des Habenwollens. Also Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn etwas außerhalb der Reichweite unserer Arme ist und wir es haben wollen. Also stell dir vor, du liegst irgendwie gemütlich auf der Couch, guckst gerade eine coole Serie und plötzlich gelüstet es dich nach einem Stück Schokolade. So, die Schokolade liegt aber im Küchenschrank. Dann brauchst du einen kleinen Dopaminausstoß, damit du dich in Bewegung setzt, um diese Schokolade zu bekommen. Und bei einem begehrten Zielobjekt, ja, ist der Dopaminausstoß natürlich riesig groß. Und dieses viele Dopamin im Gehirn erzeugt diese große Leidenschaft und die Illusion großer Liebe, weil das Heimtückische auch am Dopamin ist, dass das Zielobjekt, was nicht unter Kontrolle ist, idealisiert wird. Das hat die Evolution so eingerichtet, damit wir uns, grob gesagt, die Welt erobern. Das heißt, dass das Land in der Ferne oder was auch immer eben außerhalb unserer Reichweite liegt, idealisiert wahrgenommen wird, damit wir uns in Bewegung setzen. Ja, und das heißt, auch dieser Mensch wird idealisiert wahrgenommen durch das Dopamin, aber auch, weil er ja der Überlegene ist. Ich bin ja, wenn ich jemanden hinterher geier, der sich nicht richtig auf mich einlässt, ist der andere ja der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Das heißt, der andere hat die Macht und damit ist er überlegen und damit gucke ich automatisch zu ihm auf und dadurch finde ich ihn schon automatisch toll. Und ich finde, man kann ganz gut jetzt schon merken, bei dem, was wir jetzt erzählen, wie wichtig es ist, diese Grundbedürfnisse und diese Zusammenhänge zu kennen. Weil wenn ich das weiß, dann bin ich schon weniger gefährdet, auf mein heimtückisches Gehirn hineinzufallen. Weil dann kann ich mir sagen, okay, mein Gehirn ist opaminverseucht, das gaukelt mir jetzt Gefühle großer Leidenschaft vor, deswegen glaube ich jetzt, der Typ ist die letzte Cola in der Wüste und die muss ich unbedingt haben. Und eigentlich kämpfe ich auch um meinen Selbstwert, ich will unbedingt von mir überzeugen, ich nehme ihn idealisiert wahr und so weiter und so fort. Und das hilft schon alles, um sich nicht so komplett mit diesen Gefühlen zu identifizieren. Ja, weil sonst glaubt man ja wirklich, ich liebe ihn so, er ist so großartig oder sie, wie auch immer. Und da ist es eben wichtig, dass man da auch einen gesunden Abstand zu gewinnt, weil man sich sonst ganz schwer nur aus ungesunden Beuteschemata oder Beziehungsmustern lösen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Zusammenhänge mit dem Kontrollverlust versteht. Also weil der Sog des Kontrollverlusts ist ungeheuer groß.
Ja, ich habe da noch eine Frage von unserer Community dabei, die vielleicht ein bisschen dazu passt, weil ich meine, klar, man kann da für sich schauen, dass man eben nicht den Typen sieht, als ob es die letzte Kohle in der Wüste wäre. Aber es gibt ja ganz viele Dating-Erfahrungen, die wo das Gegenüber Lovebombing betreibt, also extremst viel Zuneigung zeigt, Versprechen macht etc. Aber wie kann man das dann zum Beispiel von aufrichtiger Zuneigung eigentlich unterscheiden für sich selber als Selbstschutz? Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, das kann man machen? Weil das war im Zuge der Fragen von der Community eine recht häufig gestellte, weil viele sagen, ja, sie arbeiten schon sehr viel an sich und erkennen ihre eigenen Muster, aber sie können es oft nicht ihr Gegenüber einschätzen.
Genau. Das ist auch wirklich ein Problem. Und ich nehme jetzt sogar mal den Begriff Lovebombing raus, weil was noch viel öfter, das ist jetzt so ein modernes Wort, das sicherlich auch ab und zu vorkommt. Aber was ich finde, was viel häufiger vorkommt, ist, dass Beziehungen wahnsinnig leidenschaftlich beginnen.
Ja.
Und man trifft jemand, im Grunde ist es Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten, man fällt förmlich übereinander her oder wie auch immer. Auf jeden Fall beginnt es ganz, ganz leidenschaftlich und dann plötzlich macht der eine einen Rückzieher beziehungsweise verändert sein Verhalten. Also wird plötzlich unverbindlicher, unzuverlässiger, will sich nicht richtig festlegen, verliert auch so das sexuelle Interesse und legt plötzlich so einen Zickzack-Kurs von Nähe und Distanz hin. Und der oder die andere ist komplett verunsichert. Was ist denn jetzt los? Es fing doch alles so toll an und auf einmal fühlt sich alles unsicher an. Und da kann man sehr sicher sein, dass man sich einen bindungsängstlichen Menschen rausgegriffen hat, also dass der andere unter Bindungsangst leidet, weil diese leidenschaftlichen Anfänge und dann dieses recht abrupte Ausbremsen, ja, hat sehr häufig und in den allermeisten Fällen etwas mit Bindungsangst zu tun. Und das ist wirklich tricky, weil ich wenig weiß, was ich sagen kann, was der Unterschied ist zu einer später gesunden Beziehung, die genauso anfängt. Es gibt ein paar Hinweise, und zwar bei den ersten Dates. Die sind sprachlicher Natur. Wenn jemand schon beim ersten Date betont, dass er so ein Typ ist, der viel persönlichen Freiraum braucht, dann würden bei mir alle Alarmanlagen angehen. Also, ne? weil Bindungsängstler geizen normalerweise nicht mit Warnungen. Die sagen dann auch schon, feste Beziehung weiß nicht, beziehungsweise sie könnten sich zum Beispiel nicht vorstellen, mit jemandem fest zusammen zu wohnen. Also wenn feste Beziehung, dann immer in zwei Wohnungen. Sie brauchen viel Freiraum, sie haben vielleicht auch schon recht aufwendige Hobbys, an denen der andere sowieso nicht teilnehmen kann, oder arbeiten wahnsinnig viel. Das ist auch schon tricky oft, weil Bindungsängstler verschwinden auch gern in die Arbeit. Also die suchen ja immer viele Gründe, um im Grunde genommen innere und äußere Grenzen ziehen zu können, durch aufwendige Hobbys, Flucht in die Arbeit, Fernbeziehungen etc. pp. Also da muss man sehr aufmerksam hinhören und auch mal hinhören, warum sind eigentlich andere Beziehungen gescheitert? Gab es überhaupt längere Beziehungen? Auch da muss man wiederum sagen, auch das ist kein sicheres Kriterium. Es gibt bindungsängstliche Menschen, die jahrelange Beziehungen führen, aber innerhalb dieser Beziehung für genügend Distanz sorgen, ne? Oder einfach viel fremdgehen und so weiter. Aber das erzählen die ja nicht alles mit bei den ersten Dates, ja. Die sagen dann vielleicht nur, ja, ich war 10 Jahre in einer Beziehung, die ist jetzt immer auseinandergegangen. Aber warum die auseinandergegangen ist und wie überhaupt die Beziehungsqualität war, das steht da ja nochmal auf dem anderen Blatt. Also es ist nicht so ganz einfach. Ich kann nur sagen, hört auf solche Zeichen, wenn Freiraum und solche Wörter immer wieder fallen. Und wenn man merkt, man ist an so jemand geraten, dann wieder dran denken, jetzt greift dieser Kontrollverlust, jetzt bin ich gefährdet, süchtig zu werden, weil mal ist er da, mal wieder nicht und hin und her und hin und her. Das ist so eine Vorlage, um total in diesen Sog dieses Kontrollverlusts zu kommen. Man will unbedingt wieder Kontrolle herstellen, man will unbedingt, dass es wieder so wird wie in der verliebten Anfangszeit. Man will sein Selbstwertgefühl retten und so weiter und so fort. Aber da steht man häufig auf verlorenem Posten, ehrlich gesagt. Weil der Bindungsängstler ändert sich nicht. Also sagen wir mal so, wenn man an bindungsängstlichen geraten ist und der in die Ambivalenzphase kommt und in dieser Ambivalenzphase gerät er meistens an einen Punkt, wo die Beziehung in ein nächstes Stadium der Verbindlichkeit übergeht. Also bisher hat man vielleicht nur gedatet, jetzt nennt man das feste Beziehung. Dann treten dem Bindungsängstler Schweißperlen auf die Stirn. Na, dann bereut er schon das eine oder andere, was er in der ersten Leidenschaft angezettelt hat. Denn jetzt muss er ja halten, was er verspricht. Und jetzt beginnt dieser Zickzackkurs. Ja, jetzt wird er unverbindlich, jetzt eiert er rum, jetzt wird er ungreifbarer und so weiter. Oder ging alles eine Zeit lang gut, aber plötzlich zieht man gemeinsam in eine Wohnung. Und man denkt, ach, jetzt wird es so richtig schön, endlich wohnen wir zusammen, aber von wegen. Jetzt wird der andere plötzlich schwierig, jetzt kippt er weg, ne? Kommt abends immer später nach Hause, geht nach der Arbeit noch ein Trinken, verplant die Wochenenden allein oder was auch immer, was er anstellt oder sie, um möglichst die Zeit zu begrenzen, bricht unnötig Streit vom Zaun und so weiter und so fort. Und dann kommt dieses ambivalente Verhalten und dann will man natürlich wirklich den Kontrollverlust wieder beseitigen, aber was die meisten nicht wahrhaben wollen, bei den aktiv Bindungsängstlichen stellen sich da ja ganz große Zweifel ein, will ich den anderen überhaupt? Ist das überhaupt der oder die Richtige? Und dann kriegt der Bindungsängstler diesen Schwächenzoom. Also er zoomt sich in vermeintliche oder kleinere Schwächen seiner Partnerin oder seines Partners rein und denkt, ah nee, und ist plötzlich so abgeturnt. Die Nase ist doch ein bisschen zu lang, macht Kaugeräusche oder was auch immer. Es sind oft Kleinigkeiten, ja. Ist dann abgeturnt, die Liebesgefühle erkalten. Und wenn der andere jetzt da halt hinterher setzt und sagt, lass uns reden und komm und ich glaube, du hast Beziehungsangst und lies doch mal ein Buch von der Steffi Stahl oder lass uns mal in Therapie gehen, dann ist er immer abgeturnter, ne, weil er fühlt sich bedrängt, weil Bindungsängstler haben ja ein Riesenproblem, mit Erwartungen umzugehen. Das ist ja mit auch eine der Ursachen. Und dann fühlt er sich immer mehr unter Druck und die Gefühle werden immer kälter und dann springt er irgendwann ab. Deswegen sage ich, ist es so schwierig, beziehungsweise steht man häufig auf verlorenem Posten, wenn man um einen Bindungsängstler oder eine Bindungsängstlerin kämpft. Weil das geht da hinten los.
Aber soll man dann einfach, also ich meine, klingt jetzt blöd, aber ich meine, man ist ja dann wahrscheinlich schon verliebt oder liebt diesen Menschen. Einfach Schluss machen ist ja dann auch schwierig. Und noch dazu glaube ich ja, wenn man dann Schluss macht und sagt, also hier ist meine Grenze, ciao, findet der andere einen ja wahrscheinlich dann wieder attraktiv, weil man die Kohle richtig in der Wüste wird.
Genau, richtig, weil man den Spieß umdreht. Plötzlich hat der andere den Kontrollverlust und der Bindungsängstler fühlt sich dann ja nicht mehr in seiner Autonomie bedroht, weil was da ja passiert, bindungsängstliche Menschen haben eine sehr gestörte Balance zwischen ihrem psychischen Grundbedürfnis nach Bindung und ihrem psychischen Grundbedürfnis nach Autonomie. Die haben zu früh gelernt als Kinder, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen, dann muss ich mich irgendwie verbiegen. Und deswegen in der Anfangsphase einer Beziehung, wo das Liebesobjekt noch nicht ganz sicher ist, kann der Bindungsängstler leidenschaftlich lieben, weil seine Autonomie ist nicht bedroht. Aber wenn der oder die andere sagt, so, jetzt will ich dich auch und jetzt haben wir eine feste Beziehung, dann ist ja das Bindungsbedürfnis erstmal befriedigt und jetzt springt dieses autonome Programm an und jetzt entstehen diese Druckgefühle, dieses Gefühl, in der Enge zu sein, wie im Gefängnis, weil jetzt fantasiert der Bindungsängstler aufgrund seiner unreflektierten Kindheitserfahrung, jetzt muss ich mich anpassen, überanpassen, jetzt muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und das löst Druck aus, passiven Widerstand, will ich nicht. Dann kommen diese passiven Rückzugsmanöver, Mauern, abhauen, Flucht, Versprechen machen, sie nicht einhalten und so weiter und so fort. Oder auch aktiv-aggressive Abgrenzungsmaßnahmen, also Streit vom Zaun brechen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werden dann echt extreme Grenzen im Außen gesetzt, die vorher gar nicht da waren, weil jetzt dieses autonome Programm, dieser Freiheitsdrang, ey, ich lass mich hier nicht einsperren, ich tanze nicht nach deiner Pfeife. Jetzt setzen diese ganzen Kindheitsprojektionen, werden jetzt getriggert, die legen jetzt los, werden auf den Partner projiziert. Der Partner oder die Partnerin ist plötzlich nicht mehr die Traumprinzessin, sondern die Freiheitsdiebin, ja, die einen viel zu viel einkesselt, die Gefühle erkalten und so weiter und so fort. Und das ist eben das Problem. Aber wenn jetzt die Partnerin Schluss macht, dann ist die Autonomie ja nicht mehr bedroht. Also schlagartig gibt es ja keine Feindin mehr. Und dann kommt wieder der Bindungswunsch häufig nach vorne. Dieses, ach, es war doch eigentlich so schön und ich vermisse sie und ich will sie zurückhaben. Und dann klopfen die wieder an, häufig, nicht immer, aber häufig ist es so. Bindungsangst ist übrigens auch eigentlich immer die Grundlage für alle On- und Off-Beziehungen. Dann wird wieder angeklopft und die Gefühle beim Bindungsängstler sind wieder da. Und jetzt müsste die andere Person komplett die Nerven behalten und eben nicht sagen, Gott sei Dank, mein Schatz, komm rein, ich liebe dich, ich bin so froh. Und siehst du mal, jetzt hast du erstmal gemerkt, wie sehr du mich liebst und aha, und jetzt wird alles gut. Nein, müsste sagen, pass mal auf, du hast da ein Thema mit Bindungsangst und ich habe keinen Bock mehr auf das Theater. Ich habe auch keine Lust auf eine zweite Runde. Sieh zu, dass du dich kurierst an der Stelle, ja, also mach da mal was. Sieh mal zu, dass du deine Bindungsangst in den Griff bekommst und dann können wir weitersehen. So, jetzt ist der andere im Verlust, er ist im Leidensdruck und jetzt hat er Änderungsmotivation. Also ist jetzt auch nicht safe, ist jetzt nicht safe, dass es so ist. Aber das ist eigentlich die einzige Chance. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass dann wirklich mal was passiert ist und der oder die Bindungsängstliche, weil sie ja jetzt Leidensdruck hat. Vorher hat sie ja keinen Leidensdruck, fühlt sich nur bedrängt und fühlt sich nur eingekesselt. Ja. Jetzt ist Leidensdruck da, jetzt ist Sehnsucht da. Und jetzt kann es passieren, dass sie sich wirklich um ihre eigentliche Thematik kümmert. Und dann kann tatsächlich noch das ein oder andere Happy End hergestellt werden.
Ja, es klingt alles sehr logisch. Ich glaube, in der Situation, wenn man selber drin ist und die Gefühle mit einem durchgehen, ist es oft wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, hier ist die Grenze, du musst an dir arbeiten, erst dann kann ich dem Ganzen eine Chance geben.
Absolut. Aber ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage nur, was ein begehbarer Weg wäre.
Ja, Es ist aber auch in, ich würde jetzt unter Anführungszeichen, gesunden Beziehungen sagen, ist es ja trotzdem auch immer eine, ja, man hat ja trotzdem immer, es ist, man muss einen Kompromiss finden zwischen Nähe und Distanz, also Autonomie und Bindung, das ist ja in jeder. Wo würdest du sagen, sollte man das von Anfang an vielleicht auch besprechen? Oder würdest du sagen, so, dass man es einpendeln lassen soll und nur anmerken, wenn man merkt, man braucht das eigentlich wieder mehr oder weniger?
Also sagen wir mal so, wenn zwei Menschen in eine Beziehung gehen, die eine gesunde Balance haben zwischen Bindung und Autonomie, die haben in der Regel auch ein ganz gutes Selbstwertgefühl, weil das alles miteinander verknüpft ist. Die haben dieses Thema eigentlich nicht so.
Ja.
Die müssen das auch nicht bereden, weil sie das Thema einfach nicht so haben. Weil die können mit einem guten Gefühl Ja sagen, wenn sie Ja meinen, und guten Gefühl Nein sagen, wenn sie Nein sagen, Nein meinen. Das heißt, in einer Beziehung, was weiß ich, die leben zusammen und der eine sagt, du Schatz, ich würde wahnsinnig gerne nach Italien dieses Jahr in Urlaub fahren. Und sie sagt, nee, ich habe mir jetzt eigentlich Schweden vorgestellt. Und so, und dann wird das ausdiskutiert. Und das können auch beide. Und nicht einer gibt nach mit einem komischen Gefühl, weil er meint, sich anpassen zu müssen. So. Und dann hat man auch in der Beziehung das Gefühl, ich bin in einer Beziehung und ein freier Mensch. Also das Thema liegt gar nicht so oben auf. Während Menschen, die damit ein Thema haben, die haben im tiefsten Inneren oft das Gefühl, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Für die geht Freiheit und Bindung nicht so richtig gefühlt unter einen Hut. Und die haben damit ein Thema und die haben auch in Beziehungen damit ein Thema. Also zum Beispiel sagen ja nicht wenig Menschen, ja, ich weiß nicht, feste Beziehungen, da muss man ja so viel Kompromisse eingehen. Dann ist das für mich schon ein ganz klarer Hinweis darauf, dass dieser Mensch ein Thema mit Autonomie hat. Weil ein Mensch, der kein Thema damit hat, der käme gar nicht auf die Idee, dass man in der Beziehung so viel Kompromisse eingehen muss. Weil die diese Kindheitsprägung nicht haben, dass sie sich immer so anpassen müssen bei Mama und Papa.
Ja, was würdest du eigentlich als Tipp so geben, wenn man halt jetzt, sage ich mal, mehrere negative Beziehungserlebnisse hat oder Dating-Erfahrungen hatte, um wieder irgendwie auch in das Vertrauen zu sich kommen, also was man selber für sich machen kann vielleicht, um auch, ja, welche Strategie man auch haben kann gegen diese Ablehnung, die man da vielleicht erfahren hat, wieder sich selbst aufzubauen, weil du hast ja schon gesagt, ganz viel ist mit dem Selbstwert. Das kann ja auch oft durch so sehr viele negativen Erfahrungen ein paar Kratzer bekommen, auch wenn es prinzipiell ein sehr gutes ist.
Genau, genau, weil in der Psychologie spricht man vom gespiegelten Selbstwertempfinden. Das ist eine ganz, ganz tiefe Konditionierung, die entsteht bei unseren Eltern, weil letztlich ja Mama und Papa uns spiegeln, was bin ich wert. Ja, wenn, was weiß ich, die Mama hat das Baby im Arm und lacht und kulle kulle und strahlt, dann spürt das kleine Baby an seinem ganzen Körper, ha, die freut sich, dass es mich gibt und das ist ein toller Spiegel. Ne? So, und das ist eine ganz, ganz tiefe Konditionierung, von der sich kein Mensch der Welt wirklich befreien kann. Egal, ob man ein gutes Selbstwertgefühl hat oder nicht. Jeder Mensch fühlt sich so ein bisschen schlechter, wenn er böse angeguckt wird, und ein bisschen besser, wenn er ein ganz charmantes Lächeln empfängt. Ja, das ist einfach schön, da freut man sich. Ja, das ist eine Spiegelung. Ja. Und entsprechend ist es natürlich ein ganz mieser Spiegel, wenn jemand mit mir Schluss macht. Ja, weil das für mich spiegelt, ich bin es nicht wert. Ich bin der Fehler. Und auch wenn man das weiß, also diesen psychologischen Mechanismus kennt, kann man viel bewusster damit umgehen, indem man mal von außen drauf guckt, so aus der Beobachterposition, mit dem Verstand, gar nicht so mit dem Gefühl, sondern wirklich mal mit dem Verstand, kann sich gerne vorstellen, man wäre ein Richter oder eine Richterin und hätte diesen Fall jetzt zu bewerten. Und stellt sich die Frage, was sagt das denn jetzt wirklich über meinen Wert aus, dass der andere Schluss gemacht hat? So, und dann kann ich von dort aus vielleicht erkennen, ja, ich bin mit einem Menschen zusammengekommen, der zum Beispiel unter Bindungsangst leidet, der sich gar nicht wirklich festlegen kann, der ein riesen Nähe- und Distanzproblem hat, letztlich ein Problem mit Mutti. Und ich sage das jetzt extra mal so, so ein bisschen, damit man auch mal besser wieder in eine Distanz kommt und nicht immer den anderen so idealisiert, hat ein Problem mit Mutti und kriegt deswegen seine drei Gefühlchen irgendwie nicht auf die Reihe. Und ich war ja eigentlich nur eine Projektionsfläche. Und er sollte sich mal reflektieren, um überhaupt beziehungsfähig zu werden. So, na, also dass man das nochmal ganz klar kriegt. Oder, und oder, man kommt zu dem Ergebnis, okay, der hat vielleicht ein Problem mit Bindungsangst, aber ich habe auch ein paar Issues auf meiner Seite. Ne? Und um die kann man sich dann ja kümmern. Also wenn ich sehe, ich habe tatsächlich auch Fehler gemacht oder vielleicht habe ich das auch selbst zu verantworten, dass der andere sich von mir getrennt hat, weil ich mit meiner hysterischen Eifersucht eine derartige Drama-Queen bin, dass es tatsächlich kein Mann mit mir aushalten kann, dann kann ich mich natürlich auch entsprechend um meine eigenen Baustellen kümmern. Also, worum geht es? Wenn man gescheiterte Beziehungen hat, das war ja deine Frage, wie kann ich mich wieder aufrichten? Ich gucke mir die Beziehungen an und sortiere aus der Beobachtersituation, also wie, wenn ich eine Richterin oder Richter wäre, der diese Fälle jetzt zu beurteilen hätte, was ist tatsächlich mein Anteil, dass die Beziehung gescheitert ist? Dafür kann ich die Verantwortung übernehmen. Und welcher Anteil liegt auf der anderen Seite? Und diesen Teil der Verantwortung kann ich dem anderen vor meinem inneren Auge wieder freundlich vor die Tür stellen. Und wenn ich bei dieser Analyse feststelle, mein Anteil liegt darin begründet, dass ich mir konsequent die falschen Typen aussuche oder die falschen Frauen aussuche, dann muss ich da eben auch hingucken. Jetzt gehen wir wieder am Anfang des Gesprächs, da haben wir ja schon drüber geredet. Was ist mit meinem Selbstwertgefühl nicht in Ordnung? Wo muss ich da ein bisschen nachbessern, damit ich mal meinen Blick auf andere Menschen verändere? Denn wenn ich diese innere Arbeit mache, nehme ich tatsächlich auch andere Menschen anders wahr. Dann sind zum Beispiel die ehemals 8 so coolen, autonomen Typen gar nicht mehr so attraktiv. Dann denke ich schon, wenn so ein Typ reinkommt, ach, das ist schon wieder so einer, der Probleme mit Mutti hat, ne? Und meint deswegen, sich besonders männlich und autonom hier gerieren zu müssen. Also das ist, man verändert wirklich auch seine Wahrnehmung. Und plötzlich ist der Typ, der etwas unauffälligere, aber stabile und vielleicht gebildete und ganz witzige, den ich vorher übersehen habe, weil der war ja nicht so krass autonom. Aber plötzlich denke ich, Mensch, das ist ja echt der viel coolere Mann, weil der hat ein gutes, gesundes Selbstwertgefühl, ne? Und der ruht in sich, der ist nicht langweilig, der ruht in sich. Das finde ich doch viel spannender. Und dann verändert sich auch wirklich das Beuteschema.
Ja, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass dem so ist. Ich habe das selber bemerkt durch bei meiner letzten Dating-Erfahrung mit meinem Freund war es einfach so, dass ich mir echt gedacht habe, so, ich finde die ruhige Art und dieses, dass der mich einfach zum Lachen bringt, viel attraktiver als dieses nicht haben können. Und die vorherigen Männer, die ich da in der Zeit gedatet habe, also da viel weiter davor, war oft eben dieses nicht available sein, also dieses nicht verfügbar sein, und dadurch wurden sie eben attraktiv, aber es hat halt sehr viele Therapiestunden gekostet, und ich glaube, ich habe alle deine Bücher gelesen.
Oh, wie schön.
Aber sie sind auch sehr hilfreich, was das betrifft. Vor allem das Jeder ist beziehungsfähig war einer meiner absoluten Lieblingsbücher, obwohl ich bin bei Wer wir sind, das Arbeitsbuch, was du eben jetzt herausgebracht hast, auch noch nicht ganz fertig, muss ich dazu gestehen. Also ich bin noch dabei.
Ja, schön, freut mich. Ja, genau. Aber dann, du bist ja den Weg gegangen und weißt daher, dass es eben möglich ist, aber tatsächlich eben auch etwas mit einem selbst zu tun hat und dass man die ein oder andere Schraube dann nochmal neu justieren muss, um eben dann sich auch richtig aufzustellen in Sachen Beziehung.
Absolut. Und man kann es sich ja immer wieder auch neu anschauen, weil ich finde es auch interessant, so in der Retrospektive zu schauen, was ich vor 3-4 Jahren geschrieben habe und was ich jetzt zum Beispiel bei den Fragen teilweise antworten würde. Also das finde ich immer ganz interessant für mich selber. Du hast vorhin ein Thema angesprochen, ganz kurz, nämlich dieses Eifersucht, das war ganz kurz in deiner Erklärung dabei als Eigenanteil, wo man Verantwortung übernehmen kann. Das ist nämlich auch ein Thema, was ganz viele unserer Zuhörerinnen uns geschickt haben, wie man Eifersucht bewältigen kann, wenn man das einfach so stark erlebt, weil das ist ja meistens ein Kontrollverlust, oder?
Das ist ein riesen Kontrollverlust, Verlustangst. Also bei Eifersucht sind ja alle vier Grundbedürfnisse stark betroffen. Deswegen ist sie auch so ultra quälend. Also Riesenangst vor Bindungsverlust. Also Bindungsbedürfnis ist extrem getroffen. Also diese Verlustangst spielt eine Riesenrolle. Zweites Grundbedürfnis, Autonomie und Kontrolle, Riesenkontrollverlust. Selbstwertgefühl, extrem existenziell bedroht. Und Eifersucht als Gefühl ist halt maximal belastend. Also auch viertes Grundbedürfnis, dieses ungute Gefühl. Also und im Grunde will man mit der Eifersucht ja ein anderes, noch schlimmeres Gefühl kontrollieren, nämlich die Verlustangst.
Ja.
Und aber auch die Bedrohung des Selbstwertgefühls, weil Eifersucht hat natürlich auch wahnsinnig viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und Eifersucht kann eben auch was furchtbar Zerstörerisches haben, aber ist wohl einfach auch in unseren Genen angelegt, weil die Eifersucht ja unseren Bestand beschützen soll. Ne? Vor allen Dingen, also wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, bei Sachgegenständen sagt man ja Neid eher. Ne? Ich bin neidisch auf das große Haus oder so, aber nicht eifersüchtig. Eifersüchtig ist man eigentlich immer, wenn es um Menschen oder um Tiere geht. Ich kann auch furchtbar eifersüchtig sein, was weiß ich, dass mein Hund eine zu gute Bindung an, was weiß ich, mein Ehemann hat oder was auch immer. Genau, also beim Menschen oder Tier. Und das Epizentrum ist natürlich auch hier wieder der Selbstwert, weil ich natürlich umso gefährdeter bin für Eifersucht, je geringer mein Selbstwertgefühl ist. Denn wenn ich glaube im tiefsten Inneren, ich bin ein Fehler und ich bin es ja gar nicht wert, dass man mich liebt, rechne ich natürlich auch damit oder erwarte natürlich auch, dass der andere sich nicht wirklich an mich bindet, mich nicht wirklich liebt und mich verlässt. So, und dann, das ist natürlich der beste Nährboden für Eifersucht. Also ist es auch bei Eifersucht sehr, sehr wichtig, sich um diesen Selbstwert zu kümmern, auch eben um die alten Prägungen. Gibt es da ein Grundthema in vielen Familien? Ist Eifersucht unter Geschwistern auch ein wichtiges Thema? Also wirklich mal zu gucken, was hat mich da eigentlich geprägt und warum mich so wahnsinnig schnell angetriggert und daran zu arbeiten, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall und das sollte man auch machen. Weil Eifersucht ist wirklich zerstörerisch und also erstmal grundsätzlich ist Eifersucht normal. Das habe ich vielleicht vergessen mitzureden, das ist normal. Ja, so wenn eine super attraktive Frau meinen Mann anbaggern würde und ich merke, der ist schon am Hecheln, dann wäre ich auch eifersüchtig. Das ist, das ist normal. Die Frage ist nur, wo fängt die ungesunde Eifersucht an? Ja, wo ist es einfach drüber? Und viele, die zu eifersüchtig sind, die wissen, dass sie drüber sind. Ja, und da ist es halt wirklich wichtig, das anzugehen und vor allen Dingen darf man nicht erwarten, dass der Partner einem das Problem löst. Also ich denke gerade in meinem Bekanntenkreis kenne ich eine Frau, die hat einen furchtbar eifersüchtigen Partner, der ihr ganz viel auch wirklich verbietet, auch gewisse Kleidung zu tragen, weil sie ist eigentlich so eine ganz schicke immer, ne? Und macht sie mal ganz süß und toll zurecht, auch sexy zum Teil, darf sie alles nicht mehr. Und sie darf sich auch nicht mehr mit ihrem besten langjährigen Freund treffen. Sie hat so einen Freund, der einfach ein guter Freund von ihr ist, seit vielen, vielen Jahren und den darf sie nicht mehr sehen und. Sie macht das alles auch mit, weil er auf ein anderes Konto sehr hoch einzahlt, nämlich er ist wahnsinnig verbindlich, er kommt mit ihren Kindern gut klar, er entlastet sie enorm in vielerlei Hinsicht, fühlt sich wahnsinnig entlastet durch ihn. So, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, aber im Grunde genommen, und das ärgert mich so, und das sage ich ihr auch immer, erwartet er, dass sie sich so verhält, dass sein Problem nicht auftritt. Und das finde ich eine Unverschämtheit. Also er verweigert jegliche Therapie, er verweigert Selbstreflexion. Also er leidet unter ganz schlimmen Verlustängsten, ganz schlimmer Eifersucht. Deswegen gibt es 27 Regeln irgendwie in der Beziehung, was sie alles nicht darf. Weil er sein Problem an sie delegiert. Ja, sie muss sein Problem lösen, indem sie sich so verhält, dass sein Problem nicht auftritt, dass er nicht getriggert ist. Und das finde ich wirklich unverschämt. Na, und,
ja.
Und deswegen ist es so wichtig, egal welches Problem man jetzt hat, dass man selbst die Verantwortung für seine Probleme übernimmt und nicht erwartet, dass der andere sich so verhält, dass mein Problem nicht auftritt.
Ja, spannend auch, dass er sich unentbehrlich für sie macht, sodass er diese Macht hat über sie, dass er das sagen kann.
Genau.
Weil wenn sie ihn nicht so brauchen würde und also für die Entlastung etc. und er ihnen so ein gutes Gefühl sonst gibt, würde er sie wahrscheinlich sehr viel schneller sagen, hey,
genau.
Das ist meine Grenze, hier hörst du auf, bitte.
Es ist wirklich schwierig, wenn ich ihr so zuhöre, dann kann ich ihr Dilemma verstehen. Ich kann das dann echt verstehen, weil der ist jenseits dieser Problematik halt wahnsinnig bezogen, der ist auch lieb, der macht ganz viel für sie. Sie fühlt sich wahnsinnig entlastet mit den Kindern. Sie war nämlich immer alleinerziehend, hat ganz viele Jobs, um alles über Wasser zu halten, ja. Und ich kann verstehen, dass sie bereit ist, irgendwo diesen Preis zu zahlen, ja.
Ja. Ja, ist sehr gut nachvollziehbar, aber ja, man kann immer nur bei sich anfangen und dafür ist ja auch dein Buch ein guter Anfang, um ein bisschen was über sich selbst besser zu verstehen, zu erkennen. Es ist aber immer ein Prozess. Was würdest du sagen, wenn man selber in dem Prozess gerade steht, dass man zum Beispiel an seiner Verlustangst, an seiner Eifersucht arbeitet gerade, aber man merkt teilweise, manchmal geht es voran und manchmal geht man wieder zwei Schritte zurück. Gibt es etwas, wo man sagen kann, mit dem man sich den Prozess erleichtert oder wo du sagen kannst, darauf sollte man einfach achten?
Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich ziemlich intensiv in dem neuen Arbeitsbuch, was wir gerade besprechen, bearbeite. Das ist immer die Frage, diese vier Grundbedürfnisse, die interagieren miteinander. Und unbewusst opfert man häufig mal ein Grundbedürfnis, um das andere zu erfüllen. Also, um deine Frage zu beantworten. Erstmal ist es normal, dass man mal einen Fortschritt macht und wieder einen Rückfall hat. Da sollte man gnädig mit sich sein und nicht so streng.
Ja.
Aber wenn man merkt, da ist irgendwas ganz zäh, und will sich irgendwie nicht auflösen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit es konkreter wird. Ich habe zum Beispiel einen Glaubenssatz, wie der so lautet, ich bin nicht wichtig, genüge nicht und. Und theoretisch ist mir alles klar. Ich habe kapiert, das ist eine ganz willkürliche Prägung. Das hat viel mehr was über meine Eltern zu sagen als über mich und. Und ich weiß, dass mein Wert unantastbar ist als Mensch. Und ich habe mir auch gute, neue, positive Glaubenssätze zurechtgelegt und alles, was dazugehört. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Also theoretisch ist mir alles klar, aber irgendwie kann ich es nicht fühlen. Und da lohnt sich immer ungeheuer die Frage, welchen verdeckten positiven Nutzen könnte es haben, dass ich an meinem alten Glaubenssatz festhalte. Und da gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Denn ich meine, grundsätzlich ist es so, dass die Psyche eigentlich nichts macht, auch wenn es noch so paradox erscheint, wovon sie sich keinen Vorteil verspricht. Also wenn ich hartnäckig an einem alten Glaubenssatz festhalte, wieder besseres Wissen im Kopf, dann hat das irgendeinen Vorteil für mich. Und solche Vorteile sind häufig die Loyalität zum Beispiel zu den eigenen Eltern. Das heißt Folgendes, man beschützt die Elternbeziehung, indem man weiterhin glaubt, ich bin der Fehler. Nicht meine Eltern haben Fehler gemacht, ich bin der Fehler. Dabei kann einem durchaus auf einer theoretischen Ebene klar sein, dass die Eltern wirklich den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Aber so richtig will man das nicht an sein Gefühl ranlassen. Na, also irgendwie innerlich beschützt man die Eltern schon noch, indem man sie zum Beispiel auch sofort entschuldigt. Ja, die hatten es ja selber nicht leicht. Also auch da wieder sofort die Verantwortung übernimmt dafür, dass die Beziehung gut bleibt zu den Eltern, indem man alles direkt entschuldigt. Weil eigentlich bräuchte ich, um mich auf gesunde Art und Weise von meinen Eltern zu lösen, und das ist leider wichtig, weil ich meinen eigenen Weg gehen und will ich meine negativen Glaubenssätze auflösen. Ich brauche an der Stelle ein bisschen Trennungsaggression. Mhm. Na, ich bräuchte eigentlich, Mensch, Mama, das war wirklich scheiße, ey, du hast mich oft im Stich gelassen oder was auch immer, ne? Oder ja. Papa, du hättest dich wirklich mal mehr kümmern können oder Papa, du warst viel zu streng oder was auch immer, ja? Mhm. Ich brauche wirklich so ein bisschen Wut, Trennungsaggression, um sich gesund von den Eltern zu lösen und sagen zu können, pass mal auf, diesen Glaubenssatz Müll, den stelle ich euch jetzt mal wieder zurück vor die Tür. Das gehört gar nicht zu mir. Ihr wart damals überfordert. Ihr hättet euch vielleicht ein bisschen mehr selbst reflektieren müssen oder mal in Erziehungsberatung gehen oder was auch immer, um mich wirklich zu befreien. Um mich wirklich zu befreien. Ja. Und über diese Brücke wollen viele nicht gehen, aus Loyalität zu den eigenen Eltern. Und ich wette, es gibt jetzt so und so viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die regen sich jetzt schon tierisch über mich auf. Vielleicht haben sie schon auf die Aus-Taste gedrückt, weil sie denken, was labert die Tante denn da? Sind jetzt die Eltern an allem schuld? Was soll denn da Blödsinn hier? Haha, die Eltern sind an allem schuld. Die Aussage von Frau Stahl, was ein Scheiß und so weiter. Die jetzt da schon richtig wütend werden. Und das ist eben auch ein Beleg, dass sie sehr loyal sind, weil meine Aussage ist auch nicht, die Eltern sind an allem schuld, sondern wenn du wissen willst, wie du programmiert bist und woher deine negativen Glaubenssätze kommen, dann musst du dir angucken, wie du aufgewachsen bist. Also was hat dein Gehirn so konfiguriert, ja? Das ist nun mal ganz, ganz wichtig. Und die Eltern haben tatsächlich auch viel Verantwortung. Das ist nun mal so. Und ich brauche diese klare Einsicht. Und wenn ich über die Brücke nicht gehen will, dann muss ich eben das bei mir lassen. Dann bin ich eben der Fehler und nicht meine Eltern. Und das ist zum Beispiel ein unbewusster Grund, warum viele Menschen dran festhalten. Ein anderer Grund kann sein, es gibt ihnen Kontrolle. Wenn ich der Fehler bin, dann weiß ich, was ich zu tun habe in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich erfülle die Erwartungen der anderen, ich versuche alles richtig zu machen, möglichst perfekt zu machen und dann mögen die anderen mich auch. Wenn ich jetzt aber plötzlich davon ausgehe, ich bin ja liebenswert, wie ich bin, dann verliere ich ja total die Kontrolle, dann kann ich ja gar nichts mehr tun. Ne? Dann bin ich ja einfach nur noch da und muss irgendwie es dem Zufall überlassen, ob jemand mich mag oder nicht. Ja? Also Kontrolle ist auch ein wichtiges Motiv. Also, dass jeder mal so hinguckt, welches andere Grundbedürfnis beschütze ich denn möglicherweise und bin bereit, dafür mit meinem Selbstwertgefühl zu bezahlen.
In einem Kapitel deines Buches schreibst du über, wann sollten wir unseren Gefühlen lieber nicht trauen. Könntest du vielleicht da noch genau sagen, was du damit gemeint hast? Weil das fand ich ganz spannend, auch als Kapitelüberschrift.
Genau, damit meine ich eben, dass ja viele Gefühle aus einem nicht gesunden Teil meiner Persönlichkeit kommen. In meinem Buch Das Kind, ihr muss Heimat finden, spreche ich ja auch vom Schattenkind und vom Sonnenkind. Und dieses Schattenkind ist ja der Teil meines inneren Kindes, also meiner frühen Kindheitsprägung, der eben nicht so gesund ist. Und wenn zum Beispiel mein Schattenkind sehr viel Verlustangst hat und deswegen sehr schnell eifersüchtig reagiert, dann wäre das zum Beispiel ein Gefühl, dem sollte ich nicht trauen. Ja, weil ich ja weiß, Mensch, das hat ganz viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Und es ist ja immer so, dass wir die Gegenwart oder auch die Zukunft durch die Brille der Vergangenheit sehen. Denn wenn ich als Kind so geprägt wurde, dass ich zu Recht als Kind viel Verlustangst hatte, weil es einfach so war und zu Recht auch als Kind viel eifersüchtig war, aber mit Recht, das war damals ein völlig richtiges Gefühl, weil es tatsächlich so war, dass, was weiß ich, meine Mutter immer meinen Bruder vorgezogen hat, dann war das ja stimmig. Aber mein Gehirn verwechselt dann immer die Vergangenheit mit der Gegenwart, ja, weil mein Freund, mein Beziehungspartner ist nicht die Mama und die anderen Frauen sind nicht alles potenzielle Brüder, die mir die Eifersucht klauen oder so, ja, also dass man wirklich hinguckt, was sind meine alten Gefühle, was sind typische Schattenkindgefühle, also wenn ich in diesem Teil meiner Persönlichkeit gerade feststecke, mich mit meinem Schattenkind identifiziere, die im Grunde genommen in die Vergangenheit gehören, aber nicht in die Gegenwart. Aber das kann ich natürlich nur unterscheiden, wenn ich mein altes Programm kenne, also wenn ich mein Schattenkind kenne, wenn ich weiß, da laufe ich immer wieder Gefahr, da bin ich ganz schnell getriggert und dann kommen diese alten Kindergefühle und die projiziere ich dann eben auf die Gegenwart. Und dann sage ich ja immer mit dem Augenzwinkern, das ist mein Steffi Stahl Mantra, ertappen und umschalten. Ich muss es merken in dem Moment, wenn ich es nicht merke, dann spult das Programm einfach ab. Ich muss mich also ertappen, ich bin wieder voll getriggert, ich stecke gerade wieder in meinem Schattenkind fest. Umschalten auf mein erwachsenes Ich, einen Schritt beiseite treten, in die Beobachterposition, Moment mal, was ist jetzt hier wirklich die Situation, ne? Ja, so und so, und dann kann ich mich noch regulieren. Vor allen Dingen, je früher ich mich ertappe, desto größer ist die Chance, dass ich meine Wahrnehmung, meine Interpretation dieser Situation, auf die ich bereit bin, mit starken Gefühlen zu reagieren, dass ich die verändere, weil ich jetzt wieder nicht durch die Augen meines Schattenkindes auf die Situation gucke, sondern durch die Augen der Erwachsenen. Und dann kann ich das, dann kann ich diese Gefühle umso besser noch regulieren, wenn sie nicht allzu stark sind, ne? Denn ganz, ganz starke Gefühle blockieren das Lösungswissen. Na, also wenn ich schon im Blutrausch bin, dann ist es zu spät. Bei starken Gefühlen brauche ich erstmal Ablenkung. Ablenkung, Ablenkung, Verlassen der Situation, Unterbrechung, einen halben Liter Wasser am Stück trinken, eine Chili beißen. Also da brauche ich irgendwelche krassen Sachen, die mich erstmal wieder runterfahren. Aber wenn die Gefühle noch nicht so stark sind, dann sind die Chancen sehr gut, dass ich mich dann auch noch regulieren kann, dass ich umschalten kann, wirklich.
Ja, danke Steffi für das Beantworten unserer zahlreichen Fragen und vielen Dank, dass du sozusagen heute Gast bei uns im Podcast warst.
Danke dir.
Alle Informationen zu dem Buch Wer wir sind findet ihr im Übrigen in den Shownotes, genauso wie die Social Media Kanäle von der lieben Steffi und natürlich von uns. Für unsere Zuhörerinnen sage ich bis dahin, Bussi Baba.
Ja, Bussi Baba, herrlich.